Ein kleines Wort mich heute bewegt, ein kleines Wort aufs Herz sich legt. Es ist ein Wort, er sagt, ja, Herr, was auch der Herr fordern will oder verlangen will, das möchte er tun, was wenn auch der Herr durch die schweren Zeiten Trübsalen führen wird, er will doch das tun, sagt der Liederdichter. Und als wir das am Freitag gesungen haben, mich hat es sehr bewegt. Ich bat um den Herrn für heute um ein kleines Wort. Das Herr möchte ein kleines Wort schenken, welches mir persönlich zur Hilfe sein möge und uns allen. Wir können nichts ohne Jesu Hilfe und wir sind auch Menschen, die von sich aus nichts können, wenn der Herr nicht hilft. Wenn der Herr nicht vor uns geht, wenn der Herr nicht, so wie Petrus, die Hand ausstreckt und sie festhalten würde, können wir es nicht tun. Und der Gedanke für heute Nachmittag soll sein, Jesu rettende Hand. Ich lese uns ein Bibelwort aus 1. Mose 8. 1. Mose 8 vom Anfang. Bis 11, Vers 11, einschließlich Vers 11, 1 bis 11, 1. Mose 8, 1 bis 11. Da dachte Gott an Noah, an alle Tiere und alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und Gott ließ Wind über die Erde kommen und die Wasser sanken. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft und die Fenster der Himmel und der Regen vom Himmel wurde zurückgehalten. Und die Wasser verliefen sich allmählich von der Erde. Und noch nach 150 Tagen nahmen die Wasser immer mehr ab. Am 17. Tag des 7. Monats ließ sich die Arche auf das Gebirge Ararat nieder. Die Wasser nahmen aber immer mehr ab bis zum 10. Monat. Am ersten Tag des 10. Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. Nach 40 Tagen öffnete Noah an der Arche das Fenster, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen. Der flog immer hin und her, bis die Wasser auf der Erde vertrockneten. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser auf der Erde abgenommen hätten. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche, denn das Wasser war noch auf dem ganzen Erdboden. Da streckte er die Hand aus und nahm sie zu sich in die Arche. Und er wartete noch weitere 7 Tage, dann ließ er die Taube wieder aus der Arche fliegen. Sie kam zur Abendzeit zu ihm zurück, und sie hatte ein Ölblatt abgebrochen und trug es in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser von auf der Erde abgenommen hatten. Der Gedanke, Jesus rettende Hand. Von Rettung hören wir viel. Jetzt, die letzten Tagen auch bei uns in Deutschland, in Bayern, wird viel von Rettung gesprochen, weil Menschen in Not sind. Und wenn wir von einer Rettung von Menschenhand reden, da können wir sie auch vielleicht vergleichen mit einer Rettung durch Gottes Hand. Und wir werden große Unterschiede feststellen können, wie der Herr retten kann und wie ein Mensch retten kann. Weil im Grunde genommen kann ein Mensch nicht viel vollbringen, wenn der Herr nicht hilft. Und wenn es auch im allgemeinen Leben geschieht, doch gibt der Herr dann das Gelingen, dass wieder mal die Not abnimmt und es gut werden kann. Aber der Herr gibt das Gelingen, der Herr hilft, dass doch die Menschen durch ihren Einsatz und durch ihre Kraft auch noch Erfolg haben würden. Und dann sehen wir eigentlich, dass doch hier der Herr am Arbeiten ist, wenn wir die Rettung auf einem Geist, auf dem geistlichen Gebiet betrachten würden, die, wenn es gehen würde, um Seelen zu retten oder dass die Seelen gerettet werden mögen, da kann der Herr, der Mensch noch weniger ausrichten, wenn der Herr nicht arbeiten wird, wenn der Herr durch seinen Geist nicht anspricht, nicht bewegt die Seele und auch die innere Augen nicht öffnet, kann der Mensch nichts tun. Und wir merken eigentlich, dass in dem Sinn, in der wichtigsten Frage, kann der Mensch fast gar nichts ausrichten oder ganz, ganz wenig. Er kann nur ein Werkzeug in Jesu Hand sein. Er kann nur helfen und das erfüllen, was der Herr tun möchte. Nun, ich habe uns ein Bibelwort gelesen aus 1. Mose, die praktisch fast die Endgeschichte von Noah. Wir wissen ja, dass Noah, warum der Herr es getan hatte. Weil der ganze Sinn Gottes bis heute ist ausgerichtet auf das, dass geholfen werden möchte, dass Rettung da wäre, und zwar, dass die Menschen Seelen gerettet werden mögen. Alles, was der Herr wirkt und tut, alles, was er durch die Propheten getan hatte, es ging immer um den Menschen helfen, damit sie bei ihm doch sein können. Sie Menschen sind sein Geschöpf und der Herr wollte, er hat es so geplant, dass die Menschen zu ihm zurückkommen können, wieder in seine Herrlichkeit, die Rettung. Und wir denken nur allein aus die, als das Volk Israel noch, ich bin jetzt gleich wenig im Alten Testament, nach Ägypten musste. Warum mussten sie gehen? Damit sie doch nicht Hunger sterben mögen in ihrem Land, wo Trockenheit und Dürre gewesen ist. Sie, der Herr wollte sie verschonen. Und dann wieder die Reise zurück in das verheißene Land. Es ging auch um die Rettung. Und am Anfang noch in der Bibel lesen wir, dass der Herr hat ja gesehen und dass es war unmöglich, das Volk noch zur Besinnung zu bringen. Und in 1. Mose 6, in Vers 11 heißt es so: Aber die Erde war verdorben in Gottes Auge und die Erde war voller Gewalt. Da sah Gott auf die Erde und sie war verdorben, denn der Weg aller Menschen auf der Erde war verdorben. Merken wir, ja, er sagt, die Erde war verdorben, die Menschen waren verdorben und die Erde war voller Gewalt. Können wir heute was anderes sagen, wenn wir heute allgemein den Erdkreis betrachten? Es sind noch wenige Ecken, da wo Ruhe und Stille ist, die Erde voller Gewalt. Und der Herr beschließt eigentlich, das zu tun, was er nicht wollte. Und er ließ Noah eine Arche bauen, um das retten zu können, das noch zu retten war. Es waren nur nämlich 8 Seelen, die zu retten waren. Und der Herr ließ eine Arche bauen. Und der Herr ließ die Arche bauen, so wie er es Mose gesagt hatte. Welche Größe, wie hoch, wie sie ihnen geteilt werden muss. Und er hat sie gebaut. Noah hat sie gebaut, diese Arche, nach dem Plan Gottes. Eigentlich ein Beispiel auf den Bau seiner Gemeinde. Aber ich will jetzt was anderes sprechen. Und Noah baut diese Gemeinde. Und wir wissen, dass der Herr ihnen hat 120 Jahre Frist gegeben. Der Herr ließ Noah sehr lange bauen. Ich habe mich schon oft gefragt, musste das wirklich so lange sein, um solch ein Bauwerk zu errichten? Aber der Herr gab eine Zeit für die Menschheit. Und das war eigentlich die rettende Hand. Da zeigte wieder der Herr, er sah, dass nur 8 Seelen sind geblieben. Aber er dachte, vielleicht wird es doch noch jemand aufmerksam werden. Vielleicht wird doch jemand sich Gedanken machen, warum Noah das baut. Für welchen Zwecke? Welche Zwecke? Und wir wissen, dass Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Noah predigte, und wir können uns vorstellen, dass Noah immer wieder den Menschen erklärte, warum ist das, er das tut, weil er wusste ja, dass der Herr will die Menschheit, weil sie sich nicht lenken ließe, dass er sie vertilgen wird. Und er sprach und er redete, und in diesen 120 Jahren, es war eine Frist, es war die rettende Hand Gottes, die er zu den Menschen ausgestreckt hatte. Aber es half nichts. Es hat nichts gebracht, und Noah baute diese Arche. Ich habe nachgeschaut, ich habe ungefähr geprüft, wie groß der Bau gewesen ist. Es wird uns alles gesagt, dass er 300 Ellen lang, 50 hoch gewesen ist. Ein Bauwerk, ein Schiff auf dem Trockenen. Und ich habe noch nachgeschaut, was überhaupt geschrieben wird. Und was ich habe gefunden, mich hat es gewundert, die Weisheit Gottes. Der Herr sagte ja Noah, wie er bauen soll, wie groß. Und eigentlich die Differenz zu Länge und Breite wird bis heute gebraucht im Bau der Schiffe. 300 Ellen lang und 50 breit und 30 hoch. 6:1. Und so wird heute noch das Schiff gebaut. Und es hält. Ich habe mich gewundert eigentlich, wie der Mensch das auch genommen hatte, wie der Herr es festgelegt, damit das Schiff funktionieren hat. Nun so nebenbei, und wie das hoch gewesen ist, und es sogar die Größe können wir uns so vorstellen, es ist vergleichbar mit der Titanic, mit der Wasserverdrängung wird verglichen mit der Titanic. So ein großes Bauwerk baute Noah, damit die Menschen gerettet werden könnten. Und das Herrn Gedanke war sicher, dass eher sollten mehr Menschen in den Bau reinkommen, als es gewesen ist. Aber es wurde eigentlich nicht so weit, und wir wissen, dass die Wasser dann kamen und der Herr verschloss die Tür hinter ihnen. Und das Wasser kam hoch und stand über die Spitzen der Berge eine Zeit lang. Und es heißt dann im 8. Kapitel, da dachte Gott an Noah. Hier bin ich dann stehen geblieben. Gott dachte an Noah. Wenn wir das zusammenrechnen, die Zeiten, die er in dieser Arche gewesen ist, mit der Familie, mit dem Vieh, es war 1 Jahr und 10 Tage. Über 1 Jahr war er drin, in diesem Kasten. Und jetzt gedachte Gott an Noah. Wisst ihr, Geschwister, ich habe gedacht, wie oft denkt Jesus heute an Menschen. Gott dachte jetzt an seine geretteten Menschen, die jetzt in dieser Arche sind. Sie sind eigentlich nicht in der Freiheit, die ein Mensch gewöhnlich ist, oder das Vieh und das Getier dort im Kasten. Sie sind jetzt nicht in der Freiheit. Und Gott gedachte an sie. Und so denkt Gott auch heute. Und es war eigentlich Gnade für Noah und seine Familie. Es war sogar Gnade für das Getier, das allein gerettet geblieben ist auf dieser Erde. Und ich blieb stehen an diesem Vers, und mir war so, wie oft denkt Jesus heute an manche Seele, die eigentlich bei ihm in der Arche gewesen ist, die er wollte in die Arche reinziehen, die er wollte in die Arche reingehen lassen. Aber er konnte es nicht. Er konnte es nicht, weil Jesus wollte das oder will, dass die Menschen selbst hineingehen, damit sie gerettet werden, dass sie ihren Zustand erkennen, dass sie auch sehen, wo sie dran sind und wie sie stehen vor ihm, vor dem Herrn. Und ich habe schon oft, als ich diese Geschichte gelesen habe, war es mir immer so groß, dass der Herr konnte aus dieser Menschheit nur 8 Seelen in die Arche eingehen lassen. Und wir lesen, dass eine Zeit gekommen ist, da dachte der Herr an Noah. Da dachte er an Noah, und es heißt, dass Noah auch, sie sind in dieser Arche und die sind ja zugeschlossen. Sie können ja nicht von allein raus. Und es heißt dann im Vers 7, ließ Noah einen Raben ausfliegen. Es kam die Zeit, dass Noah hat ja gesehen, es regnet nicht mehr. Und er wartete lange Zeit, und dann heißt es, er ließ einen Raben ausfliegen, der flog immer hin und her, bis die Wasser auf der Erde vertrocknete. Noah ließ einen Raben ausfliegen. Erstmals dachte ich, warum einen Raben? Ein Raben, dann Tauben. Ich habe keine Erklärung. Aber einst weiß ich, dass Raben eigentlich sehr intelligente Vögel sind. Sie sind zum Vergleich zu den anderen weit überlegen. Vielleicht war das ein Grund, warum Noah griff zu einem Raben, weil er wollte ihn aussenden, damit der Raben zurückkommt und er könnte erkennen, wie weit mit dem Wasser ist, wie weit die Wasser gefallen sind oder nicht. Aber es heißt, dass er ist ausgeflogen und kam nicht mehr zurück. Er flog immer hin und her. Er flog hin und her. Geschwister, es ist, wenn wir die Arche Gottes als das Haus Gottes ansehen, und das war es ja, hier waren die seine Kinder, Noah mit der Familie, es waren eigentlich die aus der Welt, die Gott als ganze Menschheit gerettet hat. Und wie oft mag sein, dass aus diesem Haus jemand geht. Mich schmerzt es immer wieder, wenn eine Seele nicht mehr kommt. Für mich persönlich ist es eine lange Zeit, zehre ich und mir schmerzt es. Und ich kann euch nicht erzählen, wie das mir weh tut. Und so geht es auch hier Noah. Mag sein, dass Noah oft an dem Fenster gestanden ist und gewartet hat, um das Fenster aufzutun, um seine Hand auszustrecken und den Raben zu holen. Aber es kam nicht zurück. Und es heißt, er flog immer hin und her. Er hat eigentlich keinen Platz für Ruhe. Und so ist eine Seele, die geht, die rausgeht aus der Freiheit. Mag sein, dass in diesem Jahr es dem Raben dort eng geworden ist und er raus möchte, wollte. Er geht raus und er kommt nichts mehr zurück. Er hat keine Ruhe. Er findet in dieser Welt, die Welt, die er sah, dann keine Ruhe, keinen Frieden, aber er kommt nicht zurück. Er will nicht zurück. Und Jesus wartet heute noch. Jesus wartet heute auf noch manchen Seelen und wartet und wartet. Und Jesus ist heute bereit, das Fenster aufzutun und reinzulassen, aber es kommt nicht. Und dann heißt es, danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser auf der Erde abgenommen hätten. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche. Ein anderes Beispiel. Noah ließ eine Taube ausfliegen. Und es heißt, dass nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte. Eine Seele, die einst geht aus dem Hause Gottes, und Ruhe nicht gefunden hatte, ist zurückgekommen. Wir können uns vorstellen, wie die Erwartung war, als der Raben ausgeflogen ist, ob er zurückkommt. Und wie war die Erwartung, ob die Taube zurückkommt. Was hat das ausgelöst in der Arche? Ich hoffe, wir verstehen, wie ich das meine. Wenn eine Seele wieder zurück zum Herrn, wenn eine Seele wieder zurückkommt und erkennt, dass nur hier, in dieser Arche, ist hier die Rettung. Es war keine Rettung für diese Taube draußen, es war noch überall Wasser, es war auch keine für den Raben, aber er erkannte das nicht, er kam nicht zurück. Ich denke an die Begebenheit vom verlorenen Sohn. Er ist ja auch ausgeflogen von zu Hause Er hatte keinen Platz zu Hause. Es hat ihm ja nichts mehr gefallen. Im Vaterhause war ihm ihn zu eng. Es war nicht das, was er wollte. Und er wollte diese Freiheit. Diese Freiheit. Und er bekam diese Freiheit und ging. Aber wir wissen die Geschichte, wie lange diese Freiheit gewährt hatte, wie lange er Freude an dieser Freiheit hatte. Dieser Raben ist ausgeflogen, mag sein, dass er die frische Luft eingeatmet hat und für ihn war das so, jetzt bin ich frei. Aber er hat keine Ruhe, keinen Frieden. Er hat nicht gefunden, wo er seinen Fuß draufstellen kann. Wie war sein Ende? Wie konnte sein Ende gewesen sein? Und so lesen wir auch, dass die Taube kam zurück. Die Taube kam zurück zu Noah. Und dann heißt es so, da streckte er die Hand aus und nahm sie zu sich in die Arche. Dieser Gedanke eigentlich, Noah streckt die Hand aus und nimmt sie. Was sagt es uns, dass Noah doch wirklich gewartet hat? Er hat die Taube ausfliegen lassen, aber er ist gestanden und gewartet. Er wusste nicht, wann sie kommt. Er konnte sie erwarten nach 5 Minuten, nach einer Stunde. Nach einer Stunde heißt es so, aber er ist gestanden und gewartet. Was interessant ist, in diesem Augenblick, als sie gekommen ist an das Fenster, war Noah da. Und so ist Jesus Christus. Jesus Christus wartet auf jede Seele, einmal die gegangen ist aus seinem Hause, wird Jesus warten und warten und warten. Und Jesus wird immer seine Hand ausstrecken in diesem Augenblick, wenn diese Seele kommt, so wie die Taube in das Fenster. Wenn diese Seele zu Jesus sich naht, wird er die Hand ausstrecken und hineinziehen. Es heißt nicht, dass er nahm, da macht das Fenster auf, und die Taube flog herein. Es heißt, er streckte die Hand aus und nahm sie. Nahm sie, damit sie nicht verloren geht. Weil wenn sie wäre wieder weggeflogen, sie wäre verloren gegangen. Weil es war kein Ruheplatz für sie am Ort. Es war kein Ruheplatz, dass sie ausruhen konnte. Und er hält sie, Noah, und wartet. Und Noah wartet noch so lange, bis er gedachte, jetzt konnte es schon das Wasser mehr gefallen sein, und es heißt so, dass er ließ die Taube wieder aus der Arche fliegen. Er wartete noch 7 Tage, ließ die Taube wieder aus der Arche fliegen. Sie kam ab zur Abendzeit zu ihm zurück, und sie hatte ein Ölblatt abgebrochen und trug es in ihrem Schnabel. Es hat zu mir so auch gesprochen, dieser Gedanke, sie kam zur Abendzeit zurück. Es ist so, dass wenn ich mich vorbereite, gehen meine Gedanken manchmal ganz weit weg und dann komme ich zurück. Aber ich dachte mir so, der Herr lässt ja uns, wir stehen morgens auf und der Herr lässt ja uns gehen, unsere Arbeit nach, unsere Pflichten nach, wir gehen. Wir gehen raus aus dem Hause, wo wir irgendwie noch verschont sind oder geborgen sind und wir gehen raus. Und dann geht der Tag vorüber. Und dann kommt der Abend. Kommt der Abend und was bringe mir dem Herrn am Abend? Wenn die Abendzeit da ist und wir uns stille zurückziehen, was bringe mir dem Herrn? Können wir auch ein Ölblatt bringen? Ein Dankopfer bringen? Oder erkennen wir, dass sie jeden Tag einen Fehler gemacht haben, versagt haben? Es hat mir so, hat mich so bewogen. Und manchmal geht es so, wenn ich so lese, muss ich beten, dass der Herr mir helfen möchte, damit, wenn der Abend kommt, ich vor dem Herrn auch treten kann mit einem Ölblatt in der Hand. Wenn unser Lebensabend kommt, der Herr, wir sind ja seine Zeuge. Es heißt doch, dass wir sollen seine Zeuge sein in der Welt. Wir sind von Gott nicht so in die Welt gestellt, damit wir leben und dann irgendwann gehen. Wir sind ja als Zeugen gestellt vor dem Herrn. Und wir lesen, dass die Taube hatte ein Ölblatt. Aber wie nähern wir uns unserem Lebensabend? Wir wissen ja nicht, wann unser Lebensabend sein wird, ob wir 80 Jahre sein wird, 90 oder 56. Wissen wir nicht, ja. Aber wie stehen wir vor dem Herrn? Stehen wir mit einem Ölblatt? Oder stehen wir mit einer Handvoll Ölblätter? Oder leer? Dieses Ölblatt hat eine gewaltige Freude ausgerichtet in der Arche. Wir stellen uns vor, sie sind mehr als ein Jahr in dieser Arche. Und sie sehen eigentlich nur da oben das eine Fenster. Es heißt eine Ele breit, nehme ich an, breit und schmal. Ein quadratisches Fenster, das ist das ganze Licht. Das ist das Ganze, was eigentlich sie anders aussieht wie innen. Und sie können nur den Himmel ja sehen. Oben auf dem Dach, das Fenster. Aber welche Freude hat dieses Ölblatt ausgelöst in der Arche? Welcher Jubel muss es hier ausgebrochen sein, dass sie sahen, es ist trocken, es wächst schon etwas und jetzt kommt die Zeit, wir dürfen rausgehen. Ich meine, die haben gejubelt und Gott gedankt, dass er sie gerettet hat von dem, was geschehen ist, dass er sie in seine Arche eingehen ließ. Geschwister, es ist die rettende Hand gewesen, die sie eingehen ließ. Es ist die rettende Hand heute noch, wenn der Herr uns in sein Bau eingehen lässt, wenn der Herr uns in diesem Bau innen drin hat, wenn wir in diesem Bau, in diesem heiligen Bau, in diesem Tempel die rechtmäßige Glieder sind in diesem Bau. Wir sind innen drin, sie waren innen drin. Und so will der Herr, dass wir heute auch in dem Bau sind drin und bleiben. Und es kommt die Zeit, wo der Herr uns aus diesem Bau nehmen wird. Er wird uns nehmen. Und wenn unsere Freude groß ist, dass wir gerettet sind in diesem Haus drin, wird unsere Freude noch viel größer sein, wenn der Herr uns jetzt von diesem Bau oder von diesem Leben, von der Erde befreien wird und zu sich nehmen wird. Eine große Freude war in dieser Arche, als die Taube zurückkam. Erstmal, sie kam zurück und zweitens, sie bringt einen Beweis, dass draußen schon ein Leben ist, dass eigentlich sie frei werden können und rausgehen können aus diesem Bau. Der Bruder Otto hat uns gelesen, dass die Begebenheit, als Jesus auf dem See ging, wir können es wahrscheinlich auswendig. Ich habe noch genau das gelesen und langsam und probiert, das sich so vorstellen, wie das vor mir geschehen wäre. Und wir lesen eigentlich, dass es starker Wind. Und die Jünger, die kämpften mit dem Boot gegen den Wind. Ein starken Wind, das heißt, hohe Wellen gehen. Und sie sehen plötzlich Jesus sehen. Bis jetzt habe ich mir das vorgestellt, ist ein See und Jesus geht. Aber es war nicht so. Es war ein stürmischer See. Es waren hohe Wellen. Warum wissen wir das? Weil Petrus sah plötzlich ein Windstoß. Er sah das und sie kämpfte hohe Wellen. Und Jesus geht auf diesen Wellen zu ihnen entgegen. Und es heißt, sie packte Angst und sie schrien. Geschwister, ist nicht oft unser Leben wie dieser See. Ich glaube, jeder von uns wird bezeugen, dass manchmal sieht unser alltägliches Leben wie dieser See aus. Bei jedem anders. Und jeder hat eine andere Ursache oder Gründe. Aber oft sieht unser Lebensweg genau wie dieser See aus. Erstmals geht es hoch und runter. Erstmals fallen wir in Tiefe rein und haben Angst zu versinken. Und dann sind wir oben auf den Wellen und scheint, jetzt ist alles wieder schön gut. Und bevor wir das denken, sind wir wieder in einem Loch drin. Ist doch so. Aber was hier schön gewesen ist, sie sahen Jesus sehen. Sie sahen Jesus sehen. Geschwister, wenn wir in unserem Leben wandeln Und mag sein, dass die Wellen in unserem Leben so hoch schlagen, aber wir Jesus sehen, zu uns gehen. Und er wird immer zu uns gehen, wenn wir uns ausstrecken nach dieser rettenden Hand. Wir werden nie versinken. Wir werden nie untergehen in diesem See des Lebens, würde ich sagen. Wir werden gerettet werden. Wir merken, als Petrus dann geht, er sagt, Herr, heiß doch mich heiß, gehen zu dir. Ich will zu dir gehen, so wie du. Eigentlich ein großer Glaube. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, sowas sagen. Aber Petrus ist so weit, er sagt, sag doch mir, ich will gehen. Und es heißt, und er ging auf dem See. Er ging auf dem See. Warum ging er auf dem See? Weil er zu Jesu ging. Geschwister, wenn ein Mensch zu Jesu geht, er wird auch Jesu gehen will. Er wird auch auf dem See gehen können. Er wird nicht untergehen. Er wird nicht verloren gehen. Er wird sogar auf dem See gehen. Aber er muss wollen gehen. Petrus bat, lass doch mich gehen. Es kam von Petrus. Und er geht. Und er geht. Und es heißt, als er geht, und dann sieht er eine hohe Welle und bekommt Angst und fängt an zu sinken. Aber es heißt, sofort ergreift Jesus seine Hand. Jesus streckt seine Hand aus zu ihm und sagt, o du Ungläubiger. Merken wir, ja, Jesus hat die Hand ausgestreckt, nicht früher und nicht später. Es geht ja schnell untergehen. Es ist nicht so, dass der Mensch irgendwie langsam wird sich dann nach unten bewegen. Ja, es geht schnell. Aber Jesus weiß, wann er die Hand ausstrecken muss. Jesus weiß, wann er soll die Hand ausstrecken. Und Jesus hat die Hand ausgestreckt, weil Petrus wollte zu ihm gehen. Es geht immer um unser Wollen. Es geht immer um unser Bewegen und unser Verlangen. Es heißt, wir haben da gehört, es heißt dort, glaube eine Predigt, und dort wurde angeführt der Vers aus der Bibel, wer mir nachfolgen will. Es geht um das Wollen, um das Wollen. Und Jesus tut das andere. Jesus wird die Hand ausstrecken und Jesus wird helfen, was auch kommen sagt. Jesus streckt die Hand aus und hielt sie fest. Jesus hielt sie ganz fest. Und es ist unsere Zuversicht oder unsere Hoffnung und Freude, dass Jesus, wenn er uns in der Hand hält, wird uns festhalten. Er betete zu Gott und sagte, und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Es ist doch eine wunderbare Verheißung für uns, dass wir wissen, niemand wird uns aus seiner Hand reißen können, solange wir seine Jünger sind. Es heißt nicht so, allgemein wird es immer so, von Jesus gesprochen, dass Jesus ist Liebe, Gott ist Liebe und er redet, es ist alles so, er ist so, alles so, aber es reicht nicht aus, von dem zu reden und Jesus nicht folgen, dann kann Jesus nicht helfen, dann wird er nicht helfen. Und so ist Jesus rettende Hand, ergreift Petrus und hielt sie ganz fest. Als Lot rausgeführt wurde vom Haus, als Lot und Frau und seine zwei Töchter gehen raus, die Engel führen sie raus und es heißt dann so, dass Lot zögerte und sie ergriffen ihn bei der Hand und führten ihn raus, weil es heißt so ganz schön, weil der Herr ihn verschonen wollte. Die liebende Hand Gottes. Der Herr wollte ihn verschonen. Der Herr wollte nicht, dass er untergeht in dieser Stadt mit den Gottlosen zusammen. Er ergriff ihn bei der Hand. Und wie oft ergreift heute der Herr bei der Hand? Aber wir müssen das merken. Und wenn der Herr bei der Hand greift, dann muss man dann mitgehen. Lot ging mit. Lot ging mit und es war zu seinem Retten. Ich dachte jetzt an die Begebenheit, als Jakob sollte begegnen Esau. Und wir wissen, wie er Angst hatte vor seinem Bruder Esau. Und er betete und sagte so, Herr, errette mich aus der Hand meines Bruders Esau. merken wir ja die Menschenhand und Jesu Hand, wie groß, gewaltig der Unterschied sein mag. Wir werden nie beten können, bewahre mich von der Jesu rettende Hand. Aber wir können beten, was uns noch kommen kann, dass wir beten werden, dass der Herr uns von einer Menschenhand bewahren möge. Und der Herr wird uns bewahren und uns helfen. Was auch kommen mag, wird uns helfen. Und die rettende Hand Jesu, die Hand, können wir sagen, die Hand der Liebe, die Hand der Gnade, die Hand der Barmherzigkeit, die Hand der Hilfe. So viel Namen hat Jesu rettende Hand. Und in allen Wirken Jesu sehen wir, wenn wir die Evangelien lesen, immer sehen wir die rettende Hand Jesu. Es war immer ausgerichtet, den Menschen zu helfen. Und wenn sie ihn auch nicht lieb hatten und wenn sie auch spotteten über ihn, es war die liebende, rettende Hand. Und das Letzte, Jesu am Kreuz. Dass Jesu hängt am Kreuz, das ist ein Werk der Liebe. Das war die liebende Hand Jesu. Jesu betet vom Kreuz für die Menschen. Es ist immer nur die liebende Hand Jesu. Und diese liebende Hand, das höchste Opfer am Kreuz für uns, es ist der größte Beweis, dass der Herr uns liebt, dass er Jesus uns liebt. Und dass Jesus seine Hand immer bereit hält zum Ausstrecken und zum Helfen. Und diese Hand streckte Jesus auch vom Kreuz aus, um Menschen helfen zu können. Das eigentlich bewegte Gott, seinen Sohn zu senden, damit ihnen geholfen wird, damit sie gerettet werden. Und nur für das kam Jesus, litt, starb und ist auferstanden, damit allen Menschen geholfen werden, damit sie seine rettende Hand sehen und ergreifen können. Gott segne uns dazu. Amen.